WDR 5. Neugier genügt. Mit Jürgen Wiebeke.
Hier eine Empfehlung für Wladimir Putin. Herr Präsident, Sie sollten mindestens eine Stunde am Tag am Spinnrad sitzen. Das ändert die Gedanken. Das wäre jedenfalls der Rat gewesen von einem, der lange tot ist, und zwar der Inder Mahatma Gandhi. Mein Gast in der Redezeit, Martin Arnold, beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit Gandhis Konzept des gewaltfreien Widerstandes. Guten Tag, Herr Arnold.
Guten Tag, Herr Wiebeke.
Was hat es jetzt mit dem Spinnrad auf sich?
Das Spinnrad sagt für Gandhi sehr viel über seine Streitkunst und über seine Vorgehensweise, um Missstände abzubauen. Also es steht dafür, auch wenn viele andere verantwortlich sind für einen Missstand, ich kann selber etwas tun. Es gab große Armut in Indien, die zum Teil dadurch bedingt war, dass die Engländer die Textilindustrie in Indien kaputt gemacht haben. Und Gandhi hat gesagt, jeder kann durch Spinnen selber seine Kleidung herstellen. Ja. Und wir können dadurch auch die Abhängigkeit von England, die nämlich ihr englisches Tuch in Indien verkaufen wollten, selber mindern. Und das war ein Beitrag zur Unabhängigkeit, den jeder in Indien leisten konnte.
Aber er hat ja dann selber auch zu einem Zeitpunkt, wo es dann vielleicht gar nicht mehr um seinen Lebensunterhalt ging, trotzdem die Stunde pro Tag am Spinnrad gesessen. Was hat er gemeint? Also in einem, vielleicht in einem geistigen Sinne, was da passiert?
Ja, das hatte zugleich einen hohen Symbolwert, dass er nämlich sagte, aus eigener Kraft und auch mit unseren eigenen Traditionen des Spinnens in Indien selber sind wir in der Lage, und dadurch, dass wir dann auch das gemeinsam durchführen, sind wir in der Lage, uns selber zu befreien. Und ja, dass er das dann auch machte, hatte zugleich auch, man kann auch sagen, so einen gewissen meditativen Anteil auch. Und er hat es allerdings durchaus gesponnen, während Unterhaltungen, während aller möglichen anderer Tätigkeiten praktisch gearbeitet. Also es war zugleich eine praktische Arbeit und eine sehr symbolische Arbeit, dass er nämlich damit ein Vorbild sein wollte auch und zeigte, wenn jeder in Indien eine Stunde am Tag spinnt, ist das unter uns Indern stärkt das auch unser Selbstbewusstsein. Wir können aus eigener Kraft Wesentliches leisten, um unabhängig zu sein, auch wirtschaftlich unabhängig.
Wir könnten jetzt stundenlang über Gandhi sprechen. Ja. Wir haben wenig Zeit und wir können auch nicht sein ganzes Leben schildern, aber vielleicht die spektakulärste Aktion, die man mit ihm verbindet, dürfte vermutlich der Salzmarsch gewesen sein. Was ist da passiert bei diesem Salzmarsch?
Das war auch eine vielschichtige Sache. Indien war unter der Herrschaft der britischen Kolonialherren den Gesetzen und der Durchsetzung der Gesetze der Engländer ausgeliefert. Eins der Gesetze, mit dem die Briten auch wunderbar Geld machen konnten, war, dass sie auf Salzherstellung und Salzverkauf ein britisches Monopol errichteten. Das durften also Inder nicht machen und zugleich 240% Steuern draufgeschlagen. Und Gandhi hat gesagt, gerade die Armen, die ja auch auf Salz angewiesen sind, werden dadurch noch ärmer gemacht. Das ist also auch eine soziale Gerechtigkeitsfrage. Und indisches Salz gehört Indien, sagt er. Mhm. Und er sagt also, das ist ein ganz ungerechtes Gesetz. Deshalb hat es auch einen hohen Symbolwert. Und er hat einen Marsch von über 300 Kilometern in wenigen Wochen unternommen und es haben sich Tausende und Tausende von Dorf zu Dorf angeschlossen und sie sind dann am 6. April 1930 am Meer angekommen, an einer Stelle, wo man das Salz direkt am Ufer auch aufheben kann.
Ja.
Und das ist ja das berühmte Bild auch, wie er dann das Salz aufhebt und zugleich damit den Engländern deutlich macht. Das war das Startsignal für den zivilen Ungehorsam. Den Engländern deutlich macht, ihr seid mit euren Gesetzen auch darauf angewiesen, dass die Inder mitmachen. Denn das löste massenhaft aus, dass Salz von den Indern selber produziert wurde. Sie gingen ebenfalls ans Meer. Sie nahmen Meerwasser, trockneten das in der heißen Sonne am Äquator aus und verkauften dann das Salz. Und Gandhi hatte von vornherein gesagt, ihr müsst bereit sein, dafür ins Gefängnis zu gehen und Prügel einzustecken.
Für uns ist ja heute wichtig, wenn wir das ein wenig lösen von den konkreten sozialen Umständen dieser Zeit, was eigentlich das Besondere dieser Protestform ausmacht. Und das Verblüffende bei diesem Salzmarsch, auch bei anderen Protestaktionen von Gandhi, ist ja gewesen, dass einige wenige es schaffen können, Tausende zum Mittun zu bewegen. Wie können wir uns diesen Anfang vorstellen?
Der Anfang, dass sowas funktioniert, das ist
Er losmarschiert.
Ja, dass er überhaupt losmarschiert. Das hängt mit seinem Konzept zusammen, das nicht nur auf diese Aktion bezogen war, sondern dass er in einer ganzen Reihe von Aktionen und Aktivitäten, nicht nur Aktionen, die jetzt politisch besonders spektakulär sind, verwirklicht hat. Er hat ja einen eigenen Namen für dieses Konzept auch entwickelt, Satyagraha, Gütekraft auf Deutsch.
Satyagraha?
Ja.
Ist Hindi?
Ist Hindi und ist ein zusammengesetztes Wort. Nämlich Satya wird üblicherweise mit Wahrheit übersetzt, aber Liebe und die Seele schwingt mit, das Göttliche schwingt mit. Güte ist da eigentlich ein ganz passendes Wort. Die Wahrheitsvorstellung in Indien ist etwas anders als bei uns. Und Agraha heißt festhalten, Stärke zeigen. Und er hat es auch erläutert als Satyagraha ist die Kraft, es ist eine Kraft, die aus Wahrheit und Liebe geboren wird. Er hat es als Soul Force, Seelenkraft, Truth Force, Wahrheitskraft, Love Force, Liebeskraft auch erklärt.
Und dann haben Sie lange überlegt, was könnte denn eigentlich ein deutsches Äquivalent sein, ein deutsches Wort, was dazu passt. Dann sind Sie auf Gütekraft gekommen.
Ja.
Und wenn man sich dieses Wort Gütekraft anschaut, dann stellt man fest, das sind eigentlich zwei Wörter, die in einem Spannungsverhältnis zueinander stehen.
Ja.
Als ob das Sanfte auf das Harte trifft.
Ja, dass in dem Sanften Stärke liegt, das ist vielen von uns ein neuer Gedanke. In Indien ist das gar nicht mal so, sondern in Indien gibt es eine uralte Tradition, Ahimsa, Gewaltlosigkeit oder Gewaltfreiheit, nicht Gewalt, heißt es wörtlich übersetzt, Nonviolence, die sehr hohes Ansehen hat. Wer in diesem Zusammenhang etwas tut, der ist hoch anerkannt, weil es als stark angesehen wird. Und Gandhi hat deshalb auch, weil er meinte, dieses Wort Satyagraha, das löst in der Seele eines Engländers kaum etwas aus, hat er Nonviolence genommen als Übersetzung auch für Satyagraha.
Also Gewaltlosigkeit.
Gewaltlosigkeit. Mhm. Wobei ich gefunden habe, dass Gandhi an der Stelle eine Sache nicht berücksichtigt hat, nämlich, dass diese uralte Tradition in Europa nicht vorhanden ist und dass deshalb dieses Ahimsa, Nonviolence, Gewaltlosigkeit bei uns allgemein zunächst mal nur so verstanden wird, was das Wort sagt, nämlich als käme es darauf an, vor allen Dingen keine Gewalt auszuüben.
Etwas nicht zu tun.
Etwas nicht zu tun, genau. Und dieses Positive, das er in dem Wort Satyagraha, Güte, Kraft und dass seine Kraft wirksam wird, war ihm ganz wichtig.
Ja.
Dass das leider nicht mit überkommt, aber jetzt allmählich mehr entdeckt wird und auch in der Bewegung mehr in den Vordergrund kommt, finde ich eine wichtige Sache.
Lassen Sie uns das mal durchspielen. Angenommen, ich würde Ihnen jetzt eine Ohrfeige geben und Sie würden mit Gütekraft reagieren, dann könnte ich als Gewalttäter zu der Auffassung kommen, dass sie damit Schwäche demonstrieren, aber keine Kraft mit der Gütekraft.
Naja, also wie man auf einen Schlag reagieren kann, das hat ja schon Jesus empfohlen, indem er sagt, halt die andere Wange auch hin. Mhm. Das ist ganz im Sinne von Gandhi, aber nicht im Sinne der Unterwerfung, in dem Sinne, dass der andere wirklich nochmal zuschlagen soll, sondern also nicht, indem man die Opferhaltung annimmt, das ist ganz zentral, sondern indem man ihm die andere Wange aus der eigenen Würde heraus so hinhält, dass er merkt und inne wird, das ist würdelos, den anderen einfach zu schlagen, Gewalt auszuüben, so dass er in seinem Gewissen angesprochen wird. Also es ist vielleicht auch wichtig dabei, stelle ich mir vor, wie Jesus sich das gedacht hat, dem anderen in die Augen zu gucken und zwar mit aller Ernsthaftigkeit, ihm deutlich zu machen, das ist nicht in Ordnung.
So dass die Stärke, die vermeintliche Stärke des Gewalttätigen zusammenbricht.
Genau. Es wird, wenn das in seinem Gewissen ankommt, wird die Motivation, seine Absicht zu schlagen, wenn er inne wird, das ist nicht in Ordnung, wird dann bröckeln. Dann wird, das ist eine Form des Widerstandes.
Hat denn Gandhi sein eigenes Konzept als Märtyrerkonzept verstanden?
Eben überhaupt nicht in dem Sinne von Opferhaltung annehmen. Wohl aber in dem Sinne, Märtyrer heißt ja genau genommen übersetzt ein Zeuge. Ja, dadurch, dass ich bereit bin und das auch zeige, dass ich auch Risiken und Leiden auf mich nehmen kann, um einer guten Sache willen, dadurch werde ich Zeuge für diese gute Sache. Und es kann sein, dass das erstmal auch dazu führt, dass tatsächlich das Leiden vergrößert wird. Und es ist...
Also man muss einstecken können.
Man muss bereit sein, Schläge einzustecken und nicht zurückzuschlagen, aber auch nicht zurückweichen dabei. Also in der Praxis zeigt sich, dass oftmals die Botschaft erst ankommt, wenn der Schläger ein zweites Mal geschlagen hat und nicht der andere zurückweicht, nicht die Opferhaltung annimmt, so dass der Schläger irritiert ist, also seine Schläge fruchten nicht. Also
das stelle ich mir vor, Gandhi zieht los mit einigen wenigen Getreuen bei diesem Salzmarsch. Er vermittelt den anderen, wir werden auf jeden Fall auf diese Gütekraft setzen, wir werden also auf Gewalt nicht mit Gewalt reagieren. Da gehört dann doch eine bestimmte Ausstrahlung, vielleicht ein bestimmtes Charisma dazu, um andere dazu zu bewegen, sich diesem Marsch anzuschließen.
Ja, Gandhi hatte damals schon einen großen Namen in Indien. Er hatte, als er 1915 in Indien ankam von seiner ersten Stelle in Südafrika aus, da hatte er bereits in Südafrika für die Menschenrechte der Inder in Südafrika, die durch eine neue Gesetzgebung mit Füßen getreten werden sollten, erreicht, dass diese Gesetzgebung zurückgenommen wurde. Und das ist ihm natürlich in Indien auch hoch angerechnet worden. Er wurde in Indien als effektiver Streiter auch begrüßt und man hat ihm den Ehrennamen Mahatma, große Seele, zugelegt. Mhm. Von Rabindranath Tagore kam dieser Vorschlag und er hatte schon großes Ansehen. Er hat für den Beginn des Salzmarsch hat er 78 Getreue ausgewählt, die am Anfang mitgehen durften, hatte auch vorher schon im Ashram die entsprechend vorbereitet und das Zusammenleben und auch die innere Einstellung, die Haltung, die zum gütekräftigen Vorgehen dazugehört, eingeübt.
Welche Rolle spielt denn in diesem, das ist ein politisches Konzept und gleichzeitig verstehe ich das aber auch als ein spirituelles Konzept.
Ja, Gandhi sagte auch, einer, der Satyagraha ausüben will, der muss einen starken Glauben an Gott haben. Und ich habe dann mal nachgeforscht, mich hat interessiert, ja, also die Gottesvorstellung von Gandhi ist nicht dieselbe im Hinduismus wie etwa bei uns. Ich habe nachgeforscht, was für eine Gottesvorstellung meint er damit? Und können wir das übernehmen? Ist das für und gilt das für uns auch, wenn er das sagt? Und ich habe gefunden, Gandhi wurde einmal entgegengehalten, du hältst einen Mann, der sich für Verbesserungen in der Gesellschaft eingesetzt hat, für einen Satyagraha ausübenden Mann, ja, aber der war doch Atheist. Und dann sagte Gandhi, ja, also wenn er an eine große moralische Macht glaubt, ist es genauso gut wie an Gott. Also der Gottesbegriff ist bei ihm da sehr weit. Er hat auch einmal gesagt, früher habe ich gedacht, Gott ist die Wahrheit. Heute sage ich, die Wahrheit ist Gott. Also es ist kein persönlicher Gottesbegriff.
Sie wollen uns jetzt sagen, Herr Arnold, so verstehe ich das, dass man kein Hindu sein muss, um sich diesem Konzept anzuschließen. Man muss auch überhaupt nicht an Gott glauben. Es ist ein universelles Konzept, was eigentlich überall auf der Welt Anwendung finden könnte.
Ja, genau das war meine Forschungsfrage, als ich vor 10 Jahren angefangen habe, von der Deutschen Stiftung Friedensforschung finanziert, mal die Wirkungsweise, die Art, wie es dazu kommt, dass es Erfolg gibt, von aktiver Gewaltfreiheit zu untersuchen. Und da habe ich eben nicht nur Gandhis Konzept, sondern auch ein christliches Konzept, das von Hildegard Goss-Meyer, einer Aktivistin in Wien, sie lebt noch, untersucht und deren Antwort auf die Frage rekonstruiert. Ich konnte sie interviewen, das war wunderbar. Auf die Frage, wie kann das eigentlich gehen, dass ohne Gewalt Gewalttäter zum Ablassen von Gewalt motiviert werden. Und ich habe noch außerdem ein atheistisches Konzept untersucht von Bart de Ligt, einem Niederländer, 1938 gestorben. Der hat auch ein eigenes, ähnliches Konzept entwickelt. Er hat es geestelijke Wehrbarkeit, geistig-sittliche Streitbarkeit genannt. Und ich habe gefunden, dass die 3 Antworten von diesen weltanschaulich sehr unterschiedlich geprägten Menschen sich so weit überschnitten, dass ich, oder überschneiden, es ist ja nicht vorbei, dass es möglich war, ein Modell zu beschreiben, ein idealtypisches Modell, wie diese Kraft eigentlich zur Wirkung kommt.
Also jetzt werden natürlich viele Hörer möglicherweise denken, er nennt jetzt Namen, die in der großen Öffentlichkeit nicht bekannt sind. Gandhi kennt man noch am ehesten. Und er versucht, den Beweis anzutreten, dass Gandhi nicht der Einzige war. Und trotzdem ist es natürlich so, dass sie uns ein Konzept erläutern, mitten in einer Welt, die gewalttätige Konfliktlösungen fast für normal hält.
Ja, das ist schlimm. Es gibt einen geradezu gläubigen Zugang, wie Gewalt angesehen wird. Es wird praktisch, Gewalt wird als letztlich das Allermächtigste angesehen, ist wie ein Gott. Und das muss man klar brandmarken und entlarven. Die Gewalt ist nicht das Mächtigste. Es gibt gerade kürzlich Untersuchungen, da haben 2 amerikanische Wissenschaftlerinnen 323 Aufstände und Kampagnen für mehr Demokratie von 1900 bis 2006 untersucht. Und zwar sowohl Gewalttätige, mit Waffengewalt begonnene, als auch solche, die auf gewaltfreiem Wege oder mit ganz wenig Gewalt durchgeführt wurden. Und sie haben gefunden, von den in der Mehrzahl durchgeführten Gewalt, mit Waffengewalt begonnenen Kampagnen, waren 26% erfolgreich. Von den gewaltfreien Kampagnen waren 53% erfolgreich. Die Gewalt ist überhaupt nicht das Stärkste, das stimmt einfach nicht. Und jetzt mal Hildegard Goss-Meyer. Der Name, sie ist eine sehr bescheidene Frau, hat auch nicht den Titel Mahatma bekommen. Aber was sie international bewirkt hat, ist durchaus vergleichbar mit dem, was Gandhi durch seine Arbeit bewirkt hat. Also Älteren ist vielleicht noch bekannt, 1986 gab es auf den Philippinen eine Revolution gegen die Diktatur von Ferdinand Marcos. Das Konzept.
Seine Frau war die mit den vielen 1000 Schuhen, ne?
Genau, genau. Das Konzept für diese Revolution hat Hildegard Gosmeier geliefert. Sie hat auf den Philippinen da gezeigt, wie das geht. Und zwar in einer ganz furchtbaren Situation, wo nämlich Bürgerkrieg in der Luft lag.
Ja.
Im Untergrund war eine Armee im Aufbau, finanziert von China und der Sowjetunion und mit Waffen beliefert, die alle sagten, es hat keinen Zweck, gewaltfrei, sie haben demonstriert und es bringt ja nichts. Und die waren also bereit, einen Bürgerkrieg zu entfesseln, um die Diktatur zu beenden.
Würden Sie denn heute sagen, wo Sie sich jetzt mit diesem Gütekraftkonzept nicht nur bei Gandhi, sondern auch bei anderen beschäftigt haben, dass man auf Gewalt nicht nur verzichten sollte, weil es eben möglicherweise erfolgreicher ist, Sie haben ja die Zahlen genannt, sondern würden Sie so weit gehen zu sagen, Gewalt darf nie und niemals ein Mittel sein?
Ich glaube, konzeptionell einerseits ja, aber in der Praxis kann man auch feststellen, auch diejenigen Kampagnen oder Aktionen, die dezidiert, also ganz entschieden, gewaltlos durchgeführt werden, sind trotzdem auch immer in einem gewissen Maße von dem, was man im allgemeinen Sinne unter Gewalt versteht, infiziert.
Ich sage ein Beispiel.
Ein Beispiel.
Bei Gandhi vielleicht.
Bei Gandhi. Er hat ein Resümee gezogen. Er hat zum Beispiel also Gandhi hat es versucht, so frei wie möglich von Gewalt zu halten, seine Aktion. Aber also konzeptionell stimmt das schon, ja. Aber in der Praxis hat es halt doch Widerstandsaktionen gegeben, die im Zusammenhang dann durchgeführt wurden. Also Gandhi hat zum Beispiel feststellen müssen, 1919, als er die erste indienweite Aktion gegen Notstandsgesetze, die die Engländer einführen wollten, angeleitet hat, dass eine Reihe von Mitstreitern zu Gewalt gegriffen haben bei einer Demonstration. Da wurden sogar Engländer umgebracht. Daraufhin hat er die Aktion abgebrochen. Also konzeptionell hat er das da durchgehalten. Und
das ist ein Streitpunkt in vielen Protestbewegungen gewesen, ja, ob die Gewalt ein Mittel sein darf,
ja,
oder nicht.
Ja. Und Gandhi hat gesagt, ich habe einen Himalaya-großen Fehler gemacht, weil ich nicht bedacht habe, dass nicht alle genügend innerlich bereit waren, sich auf dieses Konzept wirklich einzulassen. Ja, er hat die Aktion abgebrochen. Er hat gesagt, ich faste 3 Tage zur Buße dafür, dass ich das zu früh angefangen habe.
Ja.
Und er hat außerdem gesagt, die Satyagrahis, die also seine Gütekraftaktionen durchführten, sollten auch einen Tag fasten. Und außerdem hat er dafür gesorgt, Geld zu sammeln für die Angehörigen der getöteten Engländer.
Angenommen, Sie wären jetzt Gandhi und Sie müssten mich prüfen, ob ich einer von 76 Getreuen sein kann, der also die geistige Reife hat, und um genügend Gütekraft aufwenden zu können, wenn es ernst wird. Wie können wir uns eine solche Reifeprüfung vorstellen?
Also er hat das nicht durch einzelne Prüfungen gemacht, sondern das waren Menschen, die mit ihm schon jahrelang im Ashram zusammengelebt haben und die er da kennengelernt hat als zuverlässig. Also es gibt eben zum Beispiel Zuverlässigkeit ist ein wichtiger Punkt, ja, dass man, ja, bei manchen ist es eben so, die sagen was so und der andere versteht es, ja, das ist wirklich so gemein, der Mann. Aber ja, bei der Wahrheit bleiben, ich habe bestimmte Absichten oder so. Aber ob das dann wirklich durchgeführt wird, ist nicht unbedingt gesagt, so wie man es im Alltag ja kennt. Und also.
Auch das würde ich fast nur für die kleinste Übung halten, dass Sie mich auf Zuverlässigkeit prüfen.
Ja, für uns ist das relativ selbstverständlich. Aber in anderen Ländern ist es ganz normal, wenn man sich verabredet, habe ich in Marokko zum Beispiel erlebt mit einem Freund eines Marokkaners, mit dem ich befreundet war, waren wir da und die haben sich verabredet, ja gut, dann treffen wir uns am Nachmittag da und da. Und weder er noch der andere meinten das so, ja, wir gehen da auf jeden Fall hin, sondern, ja, wenn's passt in den übrigen Zeitplan oder so.
Gut, mit der Haltung kriegt man keinen Salzmarsch hin, das ist völlig klar. Ja. Aber vielleicht ist uns das, was Sie erzählt haben, auch deswegen zum Teil fremd, weil wir heute vielleicht nicht mehr an die Haltung rankommen, dass ich im Zweifelsfalle, um ein bestimmtes Ziel durchzusetzen, auch bereit sein muss, mein Leben in die Waagschale zu werfen. Und das ist bei Gandhi so.
Das ist bei Gandhi. Allerdings muss man natürlich auch die Rahmenbedingungen sehen. Sie hatten es mit Gegnern zu tun, die bereit waren zu töten. Das ist ja in vielen Kampagnen bei uns überhaupt nicht die Frage. Aber wenn man in einem Konflikt es mit solchen Gegnern zu tun hat, dann, ja, die Untergrundarmee auf den Philippinen hatte sich darauf eingestellt und die waren auch bereit, auf sich schießen zu lassen. Darüber muss man sich ja auch im Klaren sein, wenn sie einen Bürgerkrieg anfangen. Und in solchen, man muss sich, das hat Gandhi auch immer wieder betont, nach dem eigenen Gewissen fragen, was bin ich bereit einzusetzen? Und zwar möglichst vorher.
Martin Arnold, zu Gast bei WDR5, über die Gütekraft, über Gandhis Konzept der Gewaltlosigkeit. Danke für den Besuch.
Ich danke auch.
Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.